Viktor ist Geschichte. Wir brauchen einen, der Tore schießt, statt Viktor Boniface. Sonst wird es eine ganz, ganz, ganz schwierige zweite Saisonhälfte.
Da sind wir wieder, Grün auf Weiß, der Podcast des Weserkurier. Mein Name ist Stefan Freier. Ich begrüße JJ Bär, meinem Kollegen.
Moin Stefan, hallo zusammen, liebe Werder-Freunde.
Ja, und das ist tatsächlich, das möchte ich mal gleich sagen, die vorletzte Folge des Jahres 2025. Denn wir werden noch ein weiteres Mal zu euch kommen. Und das wird sein am 30. Dezember.
So ist das.
Eine Sonderfolge, die sich beschäftigt mit einem Reporterglück. Und das hatte selbstverständlich mein Kollege JJ hatte es, als er sich vor mittlerweile schon 4 Jahren mit Markus Anfang traf und dann ein Skandal begann, den er quasi live miterlebte. Mitgestaltet hast du ihn nicht, ne, können wir ja sagen, aber du hast ihn miterlebt und das wird eine sehr spannende Folge. Auf vielfachen Wunsch wollen wir uns damit nochmal genauer beschäftigen am 30. Jetzt aber sind wir kurz vor Weihnachten und wir werden uns selbstverständlich beschäftigen mit dem SV Werder von heute, der ein 0:0 in Augsburg hinter sich hat. Ein Schritt nach vorne auf der einen Seite, aber vielleicht auch noch nicht das Spiel, das uns, sagen wir mal, beruhigt in diese Pause gehen lässt. Was meinst du, JJ?
Ja, ist alles ein bisschen verrückt, die Situation. Also einerseits fand ich es fast schon verrückt, wie die Fragen gestellt wurden nach dem Spiel an die Spieler oder an die Verantwortlichen nach dem Motto, warum gewinnt ihr nicht mehr? Denn ich fand jetzt, dieses Spiel war schon so ein bisschen eine Wende im Vergleich zu den Partien davor. Es war viel Leidenschaft, viel Kampf da, ne? Schritt nach vorne. Ja, war jetzt nicht großartig, wenn man es will, dass ich nicht falsch verstanden werde. Aber es war schon so, dass ich gesagt habe, okay, den Punkt hast du dir erkämpft und verdient und darauf kannst du aufbauen. Ne? Aber das jetzt in den Kontext zu stellen, ihr gewinnt seit Wochen nicht mehr, was ist mit euch los, fand ich ein bisschen drüber. Ne? Aber es sind ja eh verrückte Zeiten. Hättest du gedacht im Sommer, als hier diese große Euphorie um Viktor Boniface war, dass wir dann Weihnachtsfest erleben, wo wahrscheinlich kaum Boniface-Trikots unterm Tannenbaum liegen werden?
Naja, gut, erwartet hätte ich das auch nicht, dass so viele Trikots unterm Baum liegen. Aber ich habe es natürlich nie ausgeschlossen. Die Hoffnung war ja da. Das ganze Leihgeschäft war ja von großer Hoffnung.
Das ist fast vielleicht. Eine Peter Niemeyer-Antwort. Du bindest dich wie ein Aal. Ja.
Natürlich habe ich schon auch meine Zweifel gehabt, ob das funktioniert. Weil er ist ja damals noch nicht zufällig durch den Medizincheck gefallen.
In Mailand, ja.
In Mailand. In Bremen war man zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen, hat aber dann unter ganz anderen Voraussetzungen gesagt, wir probieren es mal. Und das lässt ja alle Richtungen offen. Und nun haben wir die eine Richtung, die da lautet, wird schwierig mit Boniface-Trikots als Weihnachtsgeschenk.
Ja, oder willst du eins haben? Also, wenn ich ein Kind wäre und würde es jetzt da kriegen, ich würde es wieder umtauschen, glaube ich. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir im Januar ja einen neuen Stürmer, dann kann man das beflocken lassen. Ja. Nein, ist so. Also das ist einfach enttäuschend. Aber bevor wir über Viktor reden, ich hatte es ja gerade angerissen, eigentlich ein leidenschaftlicher Auftritt in Augsburg. Wie hast du Werder gesehen?
Ja, finde ich auch. Gerade in der ersten Halbzeit habe ich sie durchaus dominant gesehen, leicht dominant zumindest. Sie hatten eine gewisse Spielkontrolle, das hat mir alles sehr gut gefallen. Es war ja auch relativ klar zu sehen, wer welche Aufgabe hatte. Das war ja auch der Schritt nach vorne. Trotzdem litt natürlich diese erste Halbzeit auch unter einem, sagen wir mal, eine Offensive, die ja die weitere Schritte nach vorne machen müsste. Aber trotzdem, es ist ein Schritt nach vorne und deshalb habe ich mir auch gleich mal die aus meiner Sicht zentralen Punkte, was das betrifft, schon auch nochmal angesehen. Wir haben heute alles reingeworfen und eine ordentliche Partie gemacht, sagt der Trainer. Die Einstellung war auf jeden Fall anders als in den letzten Wochen, sagt Marco Friedl. So, das sind ja alles schon mal, ist ja schon mal ganz gut. Ne? Lässt natürlich auch die Frage offen, was war denn eigentlich in den letzten Wochen los, aber damit wollen wir uns jetzt mal nicht beschäftigen.
Klingt natürlich auch alles ein bisschen besser, als das Spiel war, aber machen wir weiter.
Ja, ja, unser Anspruch muss sein, weiter mit diesem Engagement und als Team aufzutreten, mahnt Romano Schmid.
Der Mahner.
Ja, genau. Und wir haben eine gute Energieleistung gezeigt und waren füreinander da, sagt Peter Niemeyer. So.
Dein Kumpel. Habe ich dich rausgebracht.
Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Tut dir Weihnachten nicht gut? Wir können ja drüber reden.
Doch, total, total. Ich bin ein totaler Weihnachtsmensch. Habe ich schon seit 4 Wochen den Tannenbaum stehen.
Ja. Und dann schmück ihn doch mal, dann geht es dir vielleicht besser. Ja. So. Was ist denn los? Die Pfeile fliegen schon in den ersten 5 Minuten.
Jetzt aber ist egal. Mach hier nicht den Grinch. Romano Schmid übrigens, Romano Schmid übrigens. Mir wäre es lieber, wäre mal wieder der Spielmacher und nicht der Mahner.
Mhm.
Gehört auch zu denen. Es wird immer sehr viel über Victor Boniface geredet, der ja gar nicht dabei war. Der ist schon seit 2 Wochen nicht mehr dabei. Wir müssen auch ein bisschen dann über die anderen reden in der Offensive, die ja auch ein bisschen mehr tun könnten. Ne? Da gehört Romano dann meiner Meinung nach auch dazu. Aber ich habe dich unterbrochen. Mach du mal weiter.
Nee, also wir können festhalten, es war tatsächlich allgemein auch von den Protagonisten des SVW empfunden, ein Schritt in die richtige Richtung. Man hat die Reaktion gezeigt, die wir uns eigentlich schon im Nordderby erwartet hatten, erhofft hatten, die dann ausblieb, die wir uns danach gegen Stuttgart erwartet und erhofft hatten, die dann auch ausblieb, aber jetzt kam sie. So, man muss allerdings sagen, 0:0 in Augsburg, verbunden mit einem Gegentreffer, dem die Anerkennung verweigert wurde, der aber durchaus hätte zählen müssen, denke ich sogar nach allgemeiner Ansicht.
Du meinst das Augsburger Tor nach dem vermeintlichen Foul an Jens Day, ne?
Genau.
Mm.
Das ist jetzt aber eben nicht die Wende, die du vorhin schon mal ausgerufen hast, sondern es ist wirklich ein Schritt. Aber eben auch ein Schritt, der gut tut. Das muss man ja ehrlich sagen, das gönne ich auch allen, dass sie jetzt mit einem etwas anderen Gefühl in die Winterpause gehen. Man muss auch erwarten, dass sie die Spiele davor nicht gänzlich aus den Köpfen streichen. Weil dafür geht es halt immer zu schnell auch wieder in die andere Richtung. So gefestigt scheint mir das alles nicht zu sein.
Ja, Wende war es jetzt ja natürlich auch nicht fußballerisch, ne? Sondern Wende meine ich, dass du das Gefühl hattest jetzt bei dem Spiel in Augsburg, da ist eine Bremer Mannschaft auf dem Feld, die sich auch mal wehrt, die mal anwesend ist, die präsent ist, die in die Zweikämpfe fegt, die auch mal ein Wortgefecht geht, die sich auch mal gelb wegen Meckerns abholt und so weiter. Also mal eine Mannschaft, die da ist und lebt und nicht nur eine Mannschaft, die irgendwie am Spiel teilnimmt und auch da ist. Ne? Mhm. Das meinte ich mit schon mal einem Schritt in die richtige Richtung. Gegen einen überschaubar starken Gegner, muss man ja auch sagen. Also Augsburg steht auch zu Recht da unten, wo sie stehen. Du hattest sehr viel Glück, also du hast viel Leidenschaft gezeigt. Du hattest aber auch sehr viel Glück, denk an den Lattentreffer kurz vor Schluss, den Augsburg hatte.
Ja.
Dieses Tor, was nicht gegeben wurde, was ja dann sogar überprüft wurde vom Schiedsrichterteam. Und da hätte ich dann gedacht, also wenn die da jetzt ernsthaft draufschauen, dann müssen die den Treffer eigentlich geben. Ne? Also wenn nochmal ein Werder-Fan hinterm Tor auf die Idee kommt, scheiß DFL und scheiß DFB zu rufen, an diese Szene denken, da hatte Werder richtig viel Glück gehabt beim Videobeweis. Hätte man eigentlich auch geben können, den Treffer, oder? Was meinst du?
Müssen, habe ich ja gesagt.
Also jetzt wenn mal Stefan Freie sagt müssen, lieber DFB, dann ist das so. Punkt aus, Nikolaus.
Ach, das geht nicht. Ich weiß nicht, wohin dieser Podcast führen wird, aber ich habe nicht immer ein gutes Gefühl.
Nein, du legst dich bei Schiedsrichtern ja nicht so gerne fest, habe ich immer so das Gefühl. Und wenn du dann müssen sagst, dann bin ich komplett bei dir. Dann bin ich Fan von dir und sage,
ich stelle mir das auch nur andersrum vor. Wenn Werder ein solches Tor aberkannt worden wäre, dann hätte man vermutlich auch sehr klar sich in die Richtung geäußert. Muss man geben, sowas.
Ja.
Der spielt ja nicht gegen Stay in dem Moment, sondern er spitzelt den Ball zu dem Torschützen. Sein Fuß geht auf den Boden logischerweise irgendwann mal und da ist dann der Fuß von Stay auch und darauf tritt er dann leicht. Also das ist ein ganz normaler Zweikampf, der nirgendwo sonst abgepfiffen würde, wenn es nicht gerade danach vielleicht auch um ein Tor ging. Und
ja.
Dann überprüfen sie ihn und kommt zu dem Ergebnis, nee, das war ein Foul. Das ist eben das Merkwürdige dann manchmal in solchen Situationen.
Genau, ja. Ja, das wollte ich gerade sagen. Während dieser Überprüfung hat der Augsburg-Trainer Manuel Baum, das konnte man im Fernsehen sehen, schon auf dem Tablet gesehen, wie die Szene war. Und war ich dann sicher, wenn die das jetzt überprüfen, dann ist das natürlich Tor für uns. Und als er dann vom vierten Offiziellen erfahren hat, nee, ist nicht, wir haben mal überprüft und Tor zählt nicht, dann ist er vom Glauben abgefallen. Und Horst Steffen hat natürlich nur kurz gelächelt. Der wusste genau, dass sie da ordentlich Glück gehabt hat. Aber Glück gehört halt auch dann mal dazu, wenn du so ein Spiel dann nicht verlieren willst.
Wobei zur Szene auch gehört, dass offenbar der Pfiff des Schiedsrichters eine Rolle spielte. Da war jetzt nicht so ganz klar aufzulösen, wann kam der Pfiff. Aber es gab, zumindest habe ich eine Theorie gehört, die davon ausging, der Schiedsrichter hat gepfiffen, als der Torschuss gerade unterwegs war. Und das bedeutet, er hat das Spiel unterbrochen. Wegen des vermeintlichen
Fouls. Hatten wir ja schon ein paar Mal in der Bundesliga-Geschichte. Diese. Deshalb sollen sie ja eigentlich weiterlaufen lassen, bis der Angriff abgeschlossen ist.
Er hat halt nur das Foul andersrum gesehen und konnte nicht auf Vorteil setzen. Das war das Problem dann. Aber gut, wie gesagt, es war ein ordentlicher Auftritt und ordentlich ist, glaube ich, genau das richtige Wort an der Stelle.
Aber maximal ordentlich, ja. Also mehr nicht. Ne? Also fußballerisch ganz, ganz dünn nach wie vor. Wir wollen jetzt auch nicht durchdrehen. Ne?
Und damit sind wir bei der Offensive. Das muss man auch mal sagen. Und da haben eben auch mehr oder weniger alle Beteiligten oder die zu Wort kamen, gesagt, ja. Also 2 Hochkaräter, die wir haben, müssen wir dann auch mal machen, sagt Marco Friedl zum Beispiel. Ne?
Wobei war das ein Hochkaräter? Also am Ende den von Romano Schmid, meint er wahrscheinlich mit dem zweiten, ne?
Ja.
Der Pass ist war für ihn in dem Moment schwer zu nehmen, da ist ja auch noch ein Gegenspieler, er steht nicht frei vor der Kiste.
Das macht aber sehr gut dann auch, den Ball mitnehmen. Die Ballannahme war gut. Was ja,
wenn er noch gewusst hätte, wo das Tor steht, wäre es noch besser gewesen. Genau,
noch besser, ja. Aber ich habe ja erstmal nur die Annahme jetzt. Ballannahme 1 plus. Ja. So, und dann, okay. Keine guten Entscheidungen mit dem Ball getroffen, mahnt übrigens auch nochmal bezeichnet der Man of the Match, Mio Backhaus. Das heißt, wenn dein eigener Torwart Man of the Match wird.
War für dich Man of the Match? Ja, für mich nicht. Ja, aber für dich und für die DFL, ne? Ja. Ihr wieder, ihr beiden.
Ja. Ah, ja, gut. Ich kann dich so schnell nicht ersetzen, deshalb wir machen jetzt hier weiter. Aber eigentlich habe ich schon keine Lust mehr. Ist egal.
Nein, ich wollte nur darauf ab, dass neben Mio Backhaus ich Marco Friedl unheimlich stark fand in dieser Rolle jetzt zentral in der Abwehr. Ich fand, das war sein bestes Saisonspiel.
Ja, hat er wirklich gut gemacht.
Großes Klar. Ausrufezeichen, ja.
Ja, muss man sagen. War er aber auch der Mannschaft, würde ich sagen, schuldig. Nach allem, was er die letzte Zeit nicht mal unbedingt gespielt hat, weil das kann er vielleicht wirklich auch nicht besser als... er es dann auch gemacht hat, deshalb fühlt er sich ja so unwohl, aber ich finde schon, dass er diese Rolle besser hätte annehmen können, zumal er das Kapitänsamt trägt. Das ist einfach so, dabei bleibe ich auch. Und wir haben trotzdem gesehen, wäre schon ideal, wenn er da weiterhin spielen könnte in der Dreierkette, ist klar. Aber wie gesagt, der Man of the Match, ich wiederhole es gerne nochmal, Mio Backhaus sagt, wir haben keine guten Entscheidungen mit dem Ball getroffen. Das ist ja auch nochmal so eine Frage, was heißt so eine Frage, das ist eine Feststellung. Es hat nicht gut funktioniert, wenn wir angegriffen haben. Wir schießen unterm Strich zu wenig Tore, sagt der Mahner Romano Schmid, meint sich aber auch selber dabei. Und die Konsequenz im letzten Drittel ist bei uns ein Thema, hört man von Clemens Fritz. All diese Dinge, die ja auch nochmal die Offensivleistung unter die Lupe nehmen, die sind ein großes Problem. Und das hast du auch in einer guten ersten Halbzeit gesehen. In der bezeichnenden Weise dann eben auch die eine Chance, die es gibt in diesen gesamten 45 plus Minuten, die hat der Gegner. Obwohl Werder viel Ballkontrolle hat, mehr Ballbesitz und sich auch eigentlich mehr in der gegnerischen Hälfte befindet. Sie kriegen den Ball nicht auf eine erfolgversprechende Weise in die Box. Und wenn sie dann eine Chance haben, sind sie halt auch nicht so effektiv, wie sie sein müssten. So, und das ist weiterhin ein durchaus veritables Problem, dass der SV Werder mit sich rumschleppt.
Ja, zwei Dinge dazu. Das eine, ich finde es bezeichnend, dass Werder immer dann gut ist, wenn der Gegner den Ball hat. Das hat natürlich gar nichts so mit der ursprünglichen Werder-DNA zu tun, eine Mannschaft zu sein, die tollen Fußball spielt, die Offensive sucht, die früher, wir erinnern uns an die schönen Zeiten mit Thomas Schaaf, lieber 4-3 gewonnen hat oder 5-3 als 1-0. Das war immer Spektakel und das waren Mannschaften, die konnten mit dem Ball was anfangen. Heute haben wir eine Mannschaft, die kann mit dem Ball nichts anfangen, ne? Wie du es ja gerade auch gesagt hast. Und da sind wir natürlich bei dem zweiten Punkt. Du brauchst unbedingt einen Torjäger. Seit wie vielen Monaten reden wir jetzt schon darüber? Eigentlich mehr als ein halbes Jahr inzwischen. Du brauchst vorne jemanden, der den Ball über die Linie bringt, den du anspielen kannst, der im Strafraum für Gefahr sorgt, der da auch Innenverteidiger bindet, der Räume schafft, der eine Abschlussqualität hat, der fit ist und zur Verfügung steht. Und jetzt findest du den mal im Januar. Also es fällt Werder jetzt kolossal auf die Füße, dass sie den im Sommer nicht gefunden haben. Weil jetzt im Winter wird es doppelt und dreifach schwer, so einen Mann zu finden. Weil wer gibt denn jetzt so einen Stürmer ab? Der muss ja irgendeinen Makel haben. Und sonst würde der jetzt nicht wechseln. Und Stürmer mit Makeln, weiß ich nicht, ob man sich das wieder antun soll. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Das wird sehr, sehr schwierig, da vorne jetzt eine Verstärkung zu finden.
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Ja, irgendein Spieler in Europa oder sonst wo in der Welt, den noch keiner kennt, den keiner auf dem Radar hat, da wissen wir beide, das ist relativ unwahrscheinlich. Oder du versuchst es in der zweiten Liga und hoffst, dass es klappt, wie es ja damals übrigens auch, ich erinnere dran, ich meine mit Niklas Füllkrug schon mal ganz gut geklappt hat, der kam aus der zweiten Liga.
Hannover, ja.
So, und Marvin Ducksch, gut, der ging auch in die zweite Liga, weil der kam ja dann als Werder abgestiegen war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der aber war auch ein Zweitligastürmer, haben sich danach beide gut entwickelt.
Bodo Dukch sagst, ja, da verschlucke ich mich fast bei dem großen Namen Marvin Dukch. Du weißt, was jetzt kommt, ne? Kriegst du Lack. Du erinnerst dich dran, wir haben ihn so oft über Marvin Dukch diskutiert und gerade in diesem Kontext dann, als Viktor Boniface kam und so viel Euphorie war, da habe ich ja durchaus ein bisschen einsam dagestanden, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, weil ich immer gesagt habe, Leute, freut euch nicht, dass Marvin Dukch weg ist. Das ist der Topscorer gewesen, der hat die Tore und Vorlagen auf seinem Konto gehabt. Und wir müssen erstmal sehen, ob ein Viktor Boniface den ersetzen kann. Das war damals eine furchtbar unpopuläre Aussage, dessen bin ich mir bewusst, aber sie fachlich war sie aber einfach richtig. Ja, und das sehen wir heute. Viktor Boniface war nie in der Verfassung, einen Marvin Dukch zu ersetzen. Und er wird ihn auch nicht ersetzen können. Punkt aus.
Und theoretisch ist Viktor Boniface natürlich zwei Klassen stärker als Marvin Dukch, ne? Das ist auch klar.
Ja.
Aber da sind wir wieder bei der Hoffnung.
Ja. Mhm. Genau, ja. Und bei Marvin Dukch kommt er hinzu, der hat nicht nur sehr viele Tore geschossen, insgesamt über 50 für Werder, sondern er hat auch sehr viele vorbereitet und vor allen Dingen durch Standards. Und jetzt erinnert euch mal, was der Lack bekommen hat, diesmal dann eher nicht ich, in seiner Werderzeit, wegen der Standards, dass er die angeblich so schlecht schießt. Und warum schießt er die überhaupt als Stürmer? Warum schießt die kein anderer? Warum lässt man nicht mal, Achtung, Romano Schmid die Standards schießen und so weiter? Diese Diskussion hat uns so ungefähr 2 Jahre lang begleitet, also mindestens. Und jetzt schaut euch mal den Ist-Zustand an. Ne? Jetzt ist Dukchi weg. Der kann diese Standards nicht mehr schießen. Werder hat kein einziges Tor nach Standards erzielt bisher in dieser Saison. Sie kommen mittelmäßig bis schlecht. Und da hilft es auch nicht dann, wenn der Verein sagt, ja, Standards, da arbeiten wir dran. Wir sind halt eine eher kleine Mannschaft. Ne? Auch das war anders bei Werder. Erinnere dich an Otto Rehagel. Du hast ihn ja vor Ort erlebt. Ich ja nur aus der Ferne, der nach Größe eingekauft hat im Prinzip auch. Die Werder-Mannschaften waren immer groß. Ne? Also Werder
das
hatte
ging aber damals auch noch. Ne? Das war eine andere Zeit.
Ja, natürlich. Ich will ja auf was anderes hinaus. Werder stand mal für was. Werder stand für große Mannschaften, die auch Standards genutzt hat. Werder stand danach für spielerisch sehr starke Mannschaften unter Thomas Schaaf. Wofür steht Werder jetzt im Moment? Ne? Ja, im halben Jahr unter Horst Steffen kann man das noch nicht genau sagen. Ich will es aber bloß nicht am Trainer festmachen. Denn das ist ein Umbruch, der da gerade passiert. Und der war nicht ohne dieser Umbruch. Ne? Die ersten Trainer, die im Sommer neu angefangen haben bei Vereinen, sind schon wieder weg. Ob in Augsburg, ob in Wolfsburg, alle schon entlassen. Da ist der Umbruch überall schiefgelaufen. Werder hat seinen Trainer noch. Der Trainer wird aber Zeit brauchen, um das zu Ende zu bringen. Und Werder wird keine Zeit haben, diese Stürmerfrage zu lösen. Die gehört da absolut als Schlüssel dazu. Dann guckt ihr den Januar an. Wir haben 5 Ligaspiele direkt im Januar. Das geht Schlag auf Schlag mit der englischen Woche. Wann auch immer du im Januar den Stürmer verpflichtest, es wird immer zu spät sein. Besser hättest du den letzten Sommer geholt. Ne?
Also wenn du sagst, er wird Zeit brauchen, meinst du aber auch nicht das derzeit vorhandene Personal, weil damit wird es nicht besser, weil ich glaube auch, dass sie gar nicht so weit von ihrer Leistungsgrenze alle entfernt sind. Das muss man auch mal sagen. Also das ist eine qualitative Frage dann auch. Ne? Jeder hat seine Stärken, aber in der Gesamtheit führt das nicht zu einem starken Angriff.
Genau, ja, die Mannschaft ist nicht besser und dieser Sturm ist nicht besser. Deshalb hat man ja im Sommer Viktor Boniface verpflichtet. Deshalb hat man ja wochenlang gesucht, weil man genau wusste, das, was wir haben ohne Viktor Boniface und nach dieser Ära Dukch, ist zu wenig, ist zu dünn. Wir wissen, wir müssen da was tun. Und im Prinzip ist es nach wie vor zu dünn. Sie wissen immer noch, sie müssen da was tun. Aber im Winter ist es ungleich schwerer, das zu tun.
Wo siehst du deine Lösung? Wenn du einen Spieler holst. Ich hatte ja die zweite Liga vorgeschlagen. Da gibt es ein paar interessante Namen. Könnte uns das helfen oder ist das eher auch eine weitere Wette auf die Zukunft vielleicht sogar?
Der Haken da ist, wenn du einen guten Zweitligastürmer jetzt im Winter holen willst, dann kannst du den in der Regel nicht leihen, sondern du müsstest den kaufen. So, und beim Kaufen fehlt dir nach Adam Riese als Werder Bremen nach wie vor das entsprechende Geld, denn den kriegst du ja jetzt nicht für 400.000 Euro als Schnäppchen. Wenn der was taugt. Wenn du jetzt Werder-Fans fragen würdest, was wollt ihr denn, hätten die meisten jetzt dieser Tage gesagt, ja dann bitte Niklas Füllkrug zurück, das ist Variante 1. Ist emotional und fußballromantisch eine super Nummer, war ja im Werder-Internat, im Weserstadion gelebt und aufgewachsen als Junge und so weiter, ihr kennt das alles. Ist allerdings heutzutage eine Kategorie von Stürmer, die sich Werder wirtschaftlich halt absolut nicht leisten kann. So, der wird in einer großen Liga beim großen Verein dann auf Torjagd gehen und leider nicht bei Werder. Und manche würden auch sagen, hol den Marvin Dukch zurück. Ja, denn was fehlt uns denn am meisten? Uns fehlt vorne Marvin Dukch. Das wird auch nicht passieren. Man hat sich ja aus Gründen auch gegen ihn entschieden im Sommer, um eine Dukch-freie Kabine zu haben. Auch darüber haben wir hier schon mal im Podcast geredet.
Das hätte ich jetzt auch noch anmerken wollen.
Okay.
Dass ja zu seinen sportlichen Qualitäten, die wir durchaus anerkennen und die du ja auch allzu gerne mal ins Spiel bringst, ja auch noch diese Ducks-Momente kamen, die man in der Kabine nicht mehr unbedingt gerne haben wollte. Was übrigens ja auch für Niklas Füllkrug gilt. Ne? Der war ja auch jemand, der sehr fordernd war, der viel erwartet hat und der deshalb aber auch nicht überall gut ankam. Wobei vielleicht genau das, was die Mannschaft braucht an der Stelle, denke ich manchmal. Aber es muss natürlich auch passen. Ne? Wenn alle ihn ablehnen, dann ist das auch kein Gefüge. Da muss er auch schon überragen, dann wieder performen, damit die Mannschaft ihn auch entsprechend anerkennt. Aber naja, es gibt halt eben nicht nur die sportliche Qualifikation, die ausschlaggebend ist für Spielerwechsel von und zu Werder.
Ja, aber ich sage, diese Mannschaft braucht Führung und Tore. Und wenn du einen Spieler hast, der beides vereint, dann ist Super. Das nämlich genau das, was dir jetzt am meisten weiterhilft. Und dafür stand ein Niklas Füllkrug. Ne? Mhm. So, ein Marvin Ducksch stand nicht für Führung, der stand aber für Tore und Vorlagen. Aber der hat halt auch viel Raum in der Kabine eingenommen. Ne? Und ich bin mir nicht sicher, ob der ein oder andere junge Spieler, der sich jetzt sehr gut entwickelt hat, trotz alledem in dieser bisherigen Hinrunde bei Werder, ob der sich auch so entwickelt hätte, wenn er noch jeden Tag an Marvin Ducksch hätte vorbei müssen in der Kabine. Ne? Das waren halt die Gründe, weshalb man gesagt hat im Sommer, okay, komm, wir versuchen eine Ära nach der Ära Ducksch bei Werder anzufangen.
An wen denkst du jetzt bei Entwicklung, bei jungen Spielern, also die Marvin Ducksch womöglich negativ beeinflusst hätte?
Alle, die wir da haben, Sammy Mangula allen voran, ein Mio Backhaus weniger, weil du auf der Torwartposition auch so ein bisschen deine eigene Welt hast, aber ein Čović genauso wie ein Koulibaly. Was meinst du, wenn der Koulibaly am Anfang seine Fehlpässe gespielt hätte, hätte der Marvin das nicht einfach mal so laufen lassen. Da kannst du mal von ausgehen, hätte er dem schön in der Kabine aber einen Spruch reingedeutet und ja auch nicht zu Unrecht. Allerdings sage ich auch, Marvin Ducksch hat Werder viel, viel, viel mehr gegeben, als dass man jetzt hinterher sagen sollte, schön, dass er weg ist. Ja, also gehöre ich nach wie vor nicht dazu. Ich hätte ihn lieber jetzt noch in der Mannschaft. Solange man halt keinen Ersatz hat, ist es fatal, den abgegeben zu haben.
Weil es sich eben so entwickelt hat in den letzten Monaten. Wenn es halbwegs gut gegangen wäre, hätten vermutlich viele gesagt, unter anderem du, na, ist ja auch ganz gut, dass er jetzt weg ist. Und woanders sein Unwesen in der Kabine treibt.
Nee, unterstell mir das nicht. Ich habe das oft geschrieben, auch in den Zeiten, als es darum ging, bleibt er noch ein Jahr? Es war ja dann oft so, wechselt er nicht. Dann war er mal kurz Nationalspieler, dann tat sich ein anderer Markt auf und so weiter. Und ich habe immer gesagt, Leute, seid erstmal froh, dass ihr ihn habt und hofft, dass er bleibt. Ne? Weil diese Tore und diese Vorlagen ersetzt dir keiner. Ne? Und jetzt kam ja noch diese tödliche, geradezu sportlich tödliche Kombination dazu. Du verlierst ja nicht nur Marvin Ducksch als deinen Topscorer, sondern du verlierst ja mit Mitch Weiser durch diese schwere Kreuzbandverletzung im Sommer den Ausnahmespieler, der hat ja nicht ohne Grund früher bei Bayern München gespielt, in dieser Mannschaft, der jedes Spiel entscheiden kann, der unheimlich flexibel in diesem System von Horst Steffen auch weiterhelfen können, vielleicht sogar einen Ticken offensiver als unter Ole Werner früher. Und das sind alles so Punkte, wo du sagst, hey, hätte Viktor Boniface gezündet, wunderbar. Und so stehen wir jetzt da vor einem, im Prinzip in der Offensive vor einem Scherbenhaufen.
Das ist jetzt ein gutes Stichwort. Lass uns über Viktor Boniface reden. Ja. Was wird denn nun?
Also die Lage ist ja so, dass ein bisschen viel spekuliert wird darüber, ob diese Leihe beendet wird. Ne? So, das hätte Vor- und Nachteile, diese Leihe zu beenden. Wenn du diese Leihe jetzt stoppen kannst, gibt es den zurück nach Leverkusen. Dann hast du dieses Problem nicht mehr in der Rückrunde, dass du erstens jede Woche gefragt wirst, wie fit ist denn jetzt Viktor? Und du musst wieder irgendeine halbwegs höfliche Formulierung als Antwort finden, damit du ihn nicht beleidigst. Kannst aber auch nicht die ganze Wahrheit sagen. Und es ist ja auch eine Belastung für die Spieler, die danach gefragt werden. Und es ist vor allen Dingen immer für den Trainer und für die Entwicklung der Mannschaft schwierig, weil du immer so ein bisschen ja darauf hoffst, vielleicht kommt er noch, vielleicht kommt er ja nächste Woche oder übernächste Woche. Und du blockierst damit aber deine Gesamtplanung. Du kannst ja nicht immer darauf hoffen. Das Prinzip Hoffnung funktioniert im Fußball nicht. Jetzt könnte es allerdings sein, dass ein großer Strich durch all diese Überlegungen sowieso gemacht wird. Ne? Vor allem, was ich so in Leverkusen gehört habe, du weißt, ich bin weit rumgekommen im Fußball. Hinter vorgehaltener Hand könnte es sein, dass Viktor Boniface in dieser Saison überhaupt keinen Fußball mehr spielt. Also in dieser Saison bis zum Saisonende. Dieser Schlag aufs Knie war wohl viel mehr als ein Schlag aufs Knie. Er ist jetzt seit 2 Wochen schon außer Gefecht bei Werder. Er ist eingehend untersucht worden, sowohl in Bremen als auch in Leverkusen inzwischen. Und was die Ärzte da gesehen haben, gibt zumindest den Anlass zur Sorge, dass das eine längere Ausfallzeit wird. Das heißt, so oder so, ob du die Leihe beendest oder ob er jetzt bis Saisonende ausfällt, das macht dann eigentlich keinen Unterschied mehr. Er steht dir erstens nicht zur Verfügung und zweitens musst du diese Fragen nicht mehr beantworten. Das Thema ist durch.
Ist das ohnehin ledierte Knie betroffen und ist noch mehr in Mitleidenschaft gezogen oder ist es eine neue Verletzung?
Schwer zu sagen für uns als Außenstehende, wir sind keine Mediziner, aber es gab eine sehr umfangreiche Diagnostik, so heißt das ja dann so schön, eine Bildgebung. Und wer die Bilder gesehen hat, ich habe sie nicht gesehen, mir wurde es dann gesagt, der hat sofort gesehen, das ist eine größere Nummer. Und da reden wir halt nicht von Tagen oder Wochen, sondern reden wir von einer längeren Ausfallzeit. Und die Saison endet ja auch früh, ne? Die ist im Mai dann rum, wir sind dann vor der Weltmeisterschaft. Wir haben schon eine englische Woche im Januar. Das heißt, da jetzt noch drauf zu setzen, dass er diese Saison noch Fußball spielt, würde ich jetzt im Moment nicht machen. Werder braucht eine ganz andere Lösung. Hätten sie aber auch gebraucht, wenn Victor Boniface jetzt nichts am Knie hätte.
Ja.
Auch dann hätte das nichts gebracht, auf den zu warten, denn du wartest ja auf den Sankt-Nimmerleins-Tag.
Wollte ich sagen, ne? Also die Chance wäre vielleicht etwas größer gewesen, aber insgesamt groß auf keinen Fall. Das denke ich auch nach allem, was wir erlebt haben in den letzten Monaten, weil auch da gehört ja nicht nur dazu, dass er spielerisch, sagen wir mal, noch nicht glänzen konnte, sondern es ist einmal die körperliche Verfassung, in der er sich nicht befindet. Und ich habe trotzdem immer noch den Eindruck, dass jetzt unabhängig von dieser neuen Knieverletzung, dass auch sein altes Knie auch nicht besonders, sagen wir mal, belastungsresistent war. So wirkte es zumindest manchmal auf mich. Sonst hätte ich mir einfach einen anderen Victor Boniface im Laufe der Wochen erwartet. Insofern, ja.
Spielt ja auch das Gewicht eine Rolle, ne? Muss man auch sagen. Kennt jeder Hobbysportler. Wenn er ein paar Kilos zu viel hat, und ich behaupte jetzt hier, der hat er, eindeutig, dann ist das auch wieder eine Belastung für die Gelenke und für die Knie. Dann kann er aber auch wieder nicht so gut trainieren. Dann kann er auch nicht schneller fit werden. Das ist ein Teufelskreis, ne?
Ja.
Jetzt ist diese Verletzung noch dazugekommen. Er wird Werder dann verlassen, ohne ein einziges Tor geschossen zu haben. Ne? Stell das mal in den Kontext zu der ganzen Euphorie, die wir im Sommer hatten, als Werder ihn verpflichtet hat. Das ist völlig absurd.
Leider doch so eine Art Naby Keita 2.0. Ja. Das muss man leider so formulieren. Aber
er hat letztlich ein gutes Spiel gemacht. Ne? Ein gutes Spiel, das war das gegen Union, ne? Wo wir dann auch hier gesagt haben, jetzt ist er kein Naby Keita mehr. Jetzt hat er gezeigt, dass er kann und will. Als super Sprinter, Olli Burke abgekrätscht und so. Das war dann seine beste Szene tatsächlich, wenn mehr war, ne?
Ja, aber das war ja eben genau auch einer der Punkte, weshalb ich danach gesagt habe, wenn er dann noch ein weiteres Spiel macht in Mainz, wo alle nicht besonders geglänzt haben und er ist dann raus wieder, dann muss das eigentlich auch körperliche Gründe haben.
Er war schon auch sehr schlecht da. Der Trainer war schon schwer enttäuscht von ihm, das muss man sagen. Also er hat ihn ja trotz dieser Fitnessproblematik aufgestellt. Er hat ihn ja aufgestellt, obwohl er es eigentlich nicht verdient hätte, so wie er in seinem Gesamtzustand sich präsentiert. Mhm. Und dann bringt er so eine Nichtleistung, statt auf diesem Unionsspiel aufzubauen. Und wenn ich da Trainer gewesen wäre, hätte er auch im nächsten Spiel nicht mehr gespielt. Ja.
Wie auch immer, du hast gesagt, er wird Werder verlassen, ohne ein Tor geschossen zu haben. Wann wird er Werder verlassen? Das ist ja die spannende Frage. Wie geht es denn weiter mit dem Leihgeschäft, wenn doch jetzt so eine schwere Verletzung vorliegt, offenbar?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, das entscheidet gar nicht Werder. Das entscheidet auch nicht Victor Boniface, sondern das entscheidet Bayer Leverkusen. Denen gehört der Spieler. Der Spieler hat einen hohen Wert. Der steht da mit mehreren Millionen in den Büchern, die er nach wie vor einbringen kann. Der hat einen laufenden Vertrag, ein hohes Gehalt. Ist ja auch nicht irgendwer, ne? Wir wollen jetzt nicht vergessen, dass der Bayer Leverkusen so ein Double geschossen hat. Das ist eigentlich ein Champions-League-Stürmer.
Ja.
Der nie bei Werder aufgeschlagen wäre, wenn es nicht solche massiven Probleme gegeben hätte. Also Leverkusen muss sich das anschauen. Wenn die sagen, du, pass auf, wir haben hier eine top-medizinische Versorgung, wir wollen dich hier haben, wir wollen dich wieder fit kriegen, damit es irgendeine Zukunft für dich gibt, dann wird Leverkusen ein großes Interesse daran haben, entweder die Leihe zu beenden oder ihn so halt für die Reha oder vielleicht auch eine Operation, was auch immer da passiert, nach Leverkusen zu holen. Das macht aber formal jetzt keinen großen Unterschied, denn Werder hat ja nur einen Teil des Gehaltes übernommen. So, das ist ein minimaler Touch, den du dann da einsparst. Fakt ist, der wird jetzt nicht mehr zum Dauerthema der Rückrunde werden. Der gebe ich jetzt mal fest.
Wie sind deine Erfahrungen? Da ist sowas vertraglich nicht auch in irgendeiner Form geregelt, dass der Leihspieler sich mal schwerwiegend verletzt und dann eine Entscheidung getroffen werden muss?
Eine Vakanz im Management kostet Sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen Sie brauchen und wo ich ihn finde. Marco Mock Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Ja, immer individuell zu betrachten, auch wie lange dauert dann so eine Reha, da sind ja auch immer viele Gelehrte unterwegs. Ich habe an die Vertragsgestaltung hier jetzt gar keine so großen Erwartungen, weil die am letzten Transfertag ganz, ganz kurz vor knapp gemacht wurde. Wichtig ist zunächst mal, es ist ja auch ein Sportler, dass Victor wieder auf die Füße kommt, dass er hoffentlich wieder Fußball spielen kann. Ne? Who knows, ist ja noch per se ein junger Spieler, noch nicht mal Mitte 20, dass er hoffentlich wieder so auf die Beine kommt, dass wir, wo auch immer er dann spielt, wieder Freude an ihm haben. Ich habe den schon gerne gesehen, als er in Leverkusen geknipst hat. Das war ja ein Ding. Da hat er noch Uli Hoeneß vom Tegernsee unten gewettert. Den kannte doch überhaupt keiner, den Boniface da. Und jetzt wird uns vorgeworfen, dass der nicht bei uns spielt und so. Ne? Ja, den kannte wirklich keiner. Und er hat sich einen riesen Namen gemacht mit Donnerhall. Und jetzt ist er wirklich am Tiefpunkt seiner Karriere angekommen. Und ich wünsche ihm, dass er wieder in eine Verfassung kommt, wo er Tore schießt. Und ich wünsche Werder, dass sie da aus der Nummer lernen und nicht wieder so einen Spieler wie Naby Keita oder Victor Boniface verpflichten, die von großen internationalen Vereinen kommen, plötzlich bei Werder auftauchen. Das hat ja immer Gründe. Und beide waren körperlich nicht in der Lage, Werder zu helfen. Und dann bringt es halt nichts. Hol einen Stürmer, der fit ist, der dir 30 Spiele pro Saison macht, wenigstens 15, 16 jetzt noch in dieser Saison. Davon hast du viel mehr, als wenn du einen großen Namen verpflichtest, der dann nur Probleme macht, wenn er nicht fit ist. Weil alle fragen immer nach dem.
Also erstmal, das ist klar und da bin ich dir auch sehr dankbar, dass du das erwähnst. Natürlich, Victor Boniface ist ein Sportler, ist ein toller Sportler und wir wünschen ihm alle, dass er möglichst schnell wieder fit wird und gesund wird, um auch wirklich die Qualität, die er zweifellos hat, dann auch auf den Platz zu bringen. Das ist überhaupt keine Frage. Und trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich fände es besser, wenn man das Leihgeschäft tatsächlich beenden würde, damit dieses ganze Thema weg ist vom SV Werder und man sich nicht ständig noch irgendwelche Gedanken machen muss über den ausgeliehenen Victor Boniface, der ja aber noch da ist, aber er ist ja verletzt und er wird auch nicht mehr spielen und erst recht kein Tor schießen. Das sind alles Sachen, die tun, glaube ich, dem Verein dann gar nicht gut. Also ein klarer Schnitt würde mir schon deutlich besser gefallen dann auch.
Aber mir fehlt jetzt die Fantasie, dass der seine Reha in Bremen macht, dafür ist er hier gar nicht verwurzelt. Und mir fehlt auch die Fantasie, dass
er... Eben, es kommt dazu.
Bei den Heimspielen im Weserstadion auf der Tribüne sitzt und mitfiebert, das glaube ich auch nicht. Also das ist dann doch noch Leverkusener Junge auf deutschem Boden, jetzt Leverkusener Junge durch und durch. Ich glaube, dass der Verein den auch in der Reha sehr nah bei sich haben will, darum alles steuern zu können. Und das ist ein Spieler, der muss geführt werden. Eindeutig ist das so, sonst wäre der jetzt nicht in so einer Verfassung, in der er ist. Und diese Führung hat er am ehesten in Leverkusen bekommen, weil er da die beste Zeit seines Lebens hatte.
Würde vermutlich dann sogar auch ihm gut tun, wieder zurückzukehren erstmal und dann dort von mir aus auch gerne bei Null nochmal zu beginnen in gewisser Weise.
Ja, ich wünsche ihm, das erinnert dich mal an Ömer Toprak zum Beispiel, fällt mir da gerade ein. Als er bei Werder war, war er leider auch sehr häufig verletzt, auch längere Verletzungspausen und der hat seine Reha auch in Leverkusen immer sehr gerne gemacht, weil die da ein sehr gutes medizinisches Umfeld haben, im Verein und auch außerhalb des Vereins. Obwohl Ömer danach ja schon viele Jahre in Dortmund gespielt hatte und dann in Bremen, sei trotzdem immer wieder nach Leverkusen. Also das ist schon eine Empfehlung wert, zu sagen, wenn du eine schwere Verletzung hast, dann machst du das eher in Leverkusen als in Bremen oder Dortmund, wie Ömer Toprak. Ja. Aber bringt uns jetzt gar nicht weiter, wir brauchen einen neuen Stürmer. Ne? Das ist das A und O. Ja. Victor ist Geschichte, wir brauchen einen, der Tore schießt, statt Victor Boniface. Sonst wird das eine ganz, ganz, ganz schwierige zweite Saisonhälfte.
Mal gucken, was der Weihnachtsmann bringt, bin ich geneigt zu sagen. Der ist natürlich Quatsch, weil der bringt ja keine Spieler und erst recht keine Stürmer, die treffen. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir werden es beobachten, auch das. Mal gucken, was in der Pause passiert. Ich weise nochmal darauf hin, dass wir am 30. Dezember eine Sonderfolge machen zum Thema Markus Anfang und sein Kaffeesieren mit JJ Bär. Total spannend. Hört euch das gerne an.
Auf vielfachen Wunsch nochmal erzählt, ja.
Ja, du selber hättest gar nicht gewollt, ne? Du.
Ich habe es ja schon mal geschrieben, ist ja nach wie vor einer der meistgelesenen Artikel im Weserkurier. Die Überschrift war damals der Anruf im Café, der alles veränderte, genau.
Ja. So, und da hast du jetzt aber mal schön einen Teaser gesetzt. Also, wenn die Folge nicht durch die Decke geht, dann weiß ich es auch nicht.
Spoiler, ansonsten, die Geschichte ging nicht gut aus.
Ja. Ich glaube, die meisten werden sich erinnern, aber genau zu hören, was du da für eine Rolle spielst oder auch nicht für eine Rolle, für eine Beobachterrolle, für eine spannende Beobachterrolle, das ist schon mal ein 30. Dezember wert.
Ja, das lohnt sich. Das lohnt sich. Und ich möchte vorwegnehmen, dass ihr jetzt bitte nicht alle traurig in diese Weihnachtstage gehen, in den Jahreswechsel und denkt, oh, alles so blöd bei Werden, das wird alles so schlimm. Ich finde, es wird viel zu wenig beachtet, dass du mit Karin Koulibaly, Mio Backhaus, auch Semir Mangula oder Čović junge Leute gefördert hast, Werte geschaffen hat. Und ich finde, es ist besser, jetzt dann meinetwegen Zehnter zu sein, sind ja jetzt auch Zehnter, und diese Jungs aber gefördert zu haben und richtig Werte, Millionenwerte geschaffen zu haben, als wenn du jetzt Achter bist und kratzt vorne wieder so ein bisschen an diesen Plätzen. Also ich finde, ganz so schlimm ist es nicht.
Ja, also wenn du die Leute damit nicht in eine besinnliche Weihnacht geschickt hast, dann weiß ich es auch nicht. Das doch, ja, aber es stimmt ja auch, du hast ja vollkommen recht. Wir sprechen ja nun auch nicht zum ersten Mal über die Ausschläge, die Werder begleiten. Ja. Das ist nun mal so in unserer aufgeregten Fußballzeit. Aber vielleicht sollte man sich gelegentlich besinnen, dass zwischen Schwarz und Weiß ganz viel Grau ist und sich das meiste des Lebens genau dort abspielt. So ist es nun mal und auch bei Werder.
Genau. Mag ja sein, dass es noch schwierig wird in der Saison, aber im Moment ist es das noch nicht. Deshalb muss man immer alles schwarz sehen. Bleibt lieber, sage ich so gerne, grün-weiß.
Genau. Das war schon dein Schlusswort. Dann bin ich jetzt dran nochmal. Ne?
Das hast du mit deiner Weihnachtsmannstimme. Komm, hau raus.
Ja, da muss ich mich jetzt kurz mal sammeln. Nein, ich danke euch sehr fürs Hören. Fürs Hören dieses Podcasts, aber auch der anderen bislang 19 Folgen. Wir freuen uns total darüber. Lasst uns in dieser Zeit auch gerne nochmal ein paar Sterne da.
Wir haben es jetzt übrigens geschafft, Stefan. Wir haben mehr Folgen als Werder Punkte.
Ja, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dabei wird es bleiben in dieser Saison.
Ich hoffe.
Ja, entschuldige mal, rechne das mal hoch. Also wir kommen ja auf 50 Folgen wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, in der Saison.
Ja, da muss natürlich alles irgendwie zusammenrechnen, auch die Pausen, Länderspielpausen und so weiter, ja. Aber mir wäre es halt lieber, jetzt habe ich ja doch nochmal das Wort, vielen Dank, mir wäre es lieber, Werder punktet nochmal rasant. Ich würde mir einen Abstiegskampf gerne ersparen. Ich habe jetzt seit 2019 hier schon zwei heftige Abstiegskampfjahre hinter mir gehabt. Ich brauche kein drittes.
Hier damit bist du nicht allein.
Genau.
Frohe Weihnachten wünsche ich euch allen da draußen und ganz besonders dir, JJ.
Merci beaucoup, vielen Dank. Macht euch ein schönes Fest, freut euch auf alles, was da kommt und freut euch auf hoffentlich einen richtig guten neuen Stürmer. Macht's gut.
Wir hören uns. Tschüss.
Ciao.